Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 99. Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst nochmal in aller Kürze etwas Eigenwerbung. Wer nicht nur hören will, was in der Welt der additiven Fertigung los ist, sondern auch lesen, dem empfehle ich den Newsletter zur Druckwelle. Darin finden Sie alle 14 Tage kuratierte und teils kommentierte Nachrichten zu unser aller Lieblingstechnologie. Was das kostet? Gar nichts. Außer einer Anmeldung erledigt in einer Minute. Und zwar unter www.vdi-nachrichten.com/Druckwelle. Zur Sicherheit schreibe ich den Link auch nochmal in die Shownotes, also in den Begleittext, den Sie auf Ihrer Podcast-Plattform finden sollten. So, nun aber zum Thema von heute. Es geht um Geld. Es geht sogar um viel Geld. Genauer gesagt geht es um Wagniskapital. Es geht also um jene Penunzen, die ausgewählte Jungunternehmen bekommen, damit sie ihre Produkte bzw. ihre Dienstleistungen entwickeln und vermarkten können. Leider wächst dieses Geld nicht auf Bäumen. Es wird stattdessen eingeworben und dann investiert, unter anderem von Venture Capital Unternehmen. Eines davon ist AM Ventures aus Starnberg. Der Firmenname verrät es schon, die Bayern fokussieren sich auf das Thema AM, also Additive Manufacturing. Wer genau von den spezialisierten Investoren Geld bekommt, wird uns gleich einer der Managing Partner des Unternehmens erklären. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Arno Held. Guten Morgen, Arno. Stelle dich bitte selbst zunächst kurz vor.
Hallo Stefan, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier Teil dieses tollen Podcasts sein darf. Ja, zur Vorstellung, Arno Held ist mein Name. Ich bin 44 Jahre alt. Wie du bereits erwähnt hast, lebe ich in Bayern, etwas südlich von Starnberg. AM Ventures sitzt in Starnberg. Da komme ich aber nicht ursprünglich her. Und auch beruflich habe ich ursprünglich mal außerhalb der AM-Industrie angefangen, nämlich im guten alten deutschen Maschinenbau. Vor 27 Jahren habe ich eine Ausbildung gemacht zum Industrieelektroniker bei Trumpf. Und habe da gelernt, wie man Hochfrequenzgeneratoren zur Laseranregung baut und repariert. Das habe ich auch das ein oder andere Jahr gemacht und mich dabei so ein bisschen in die Laserei verliebt. Also ich glaube, bis heute kann ich als mein Steckenpferd bezeichnen, das Bearbeiten jeglicher Werkstoffe mit Licht ist das, was mich sehr fasziniert bis heute. Habe dann nach der Ausbildung noch ein FH-Studium als Wirtschaftsingenieur drangelegt und dann einige Jahre später, so vor 7, 8 Jahren, noch ein MBA in St. Gallen draufgesetzt. Also so von der tiefen Technik bis in die Höhen der Betriebswirtschaft alles mal so ein bisschen mitgemacht. Bin vor gut 17 Jahren in die additive Fertigung rein als Teil meiner Diplomarbeit. Zum Studienabschluss durfte ich bei EOS meine Diplomarbeit schreiben in der Metallentwicklung und bin da dann auch erstmal eine Zeit lang geblieben. Nach der Diplomarbeit wurde ich dann Assistent vom Herrn Dr. Langer, der damals noch CEO des Unternehmens war, und habe 7 Jahre lang zunächst am Aufbau von Strategie und Business Development mitgearbeitet, dann mein eigenes Vertical im Business Development bekommen. Und das da ganz erfolgreiche oder spannende Projekte begleiten dürfen. Und 2014 dann hat sich eine Möglichkeit für mich aufgetan. Da habe ich zwei Herren kennengelernt, die eigentlich iPhone-Hüllen drucken und individualisieren wollten. Und mich hat eigentlich viel mehr fasziniert, welche Technologie die dafür entwickelt hatten. Das war nämlich dann die Färberei der additiv gefertigten Komponenten. Und das war damals natürlich immer noch ein großes Problem. 3D-gedruckte Kunststoffteile waren in der Regel weiß. Und mit diesem Fertigungsverfahren, was die beiden Herren da mir gezeigt haben, habe ich mir dann auf einmal ganz neue Anwendungen ausdenken können. Und das war für mich dann schlussendlich auch der Startschuss, dass ich nicht nur den Herren versprochen hatte, ihnen Geld zu besorgen von einem Investor, sondern der Familie Langer dann zwei Businesspläne vorlegen konnte. Nämlich eines war der Businessplan für ein Unternehmen, das heute Dimension heißt.
Ich ahnte es.
Und das zweite war ein Businessplan für einen 3D-Druck-Investor, der heute AM Ventures heißt und diesen Monat vor genau 10 Jahren an den Start gegangen ist. Und so kam es dann eben jetzt, sage ich es mal, zur dritten Stufe in meiner Karriere. Ich habe die große Ehre gehabt, dann damals mit dem Johann Oberhofer, der ja EOS auch schon mehr oder weniger mitgegründet hat und als COO 20 Jahre lang geführt hat, an seiner Seite AM Ventures zunächst als Zwei-Mann-Team zu gründen und dann zu dem aufzubauen, was wir heute sind. Und das ist ein auf den 3D-Druck fokussierter 100 Millionen Euro schwerer Wagniskapitalfonds.
Perfekt, lieber Arno, ganz offen, ich bin neidisch. Den ganzen Tag schaust du dir neue AM-Konzepte an und du wirst auch noch dafür bezahlt. Großartig. Das führt uns gleich zur ersten Frage. Wie viele AM-Startups hast du bisher kennenlernen dürfen?
Einen ganzen Haufen. Und ja, Stefan, den Neid kann ich durchaus etwas verstehen. Ich finde immer noch bei aller Tragik, den diese Branche derzeit erfahren darf und so schwer, wie das tatsächlich auch doch gelegentlich ist, die Gründer auch durch Krisen zu begleiten, habe ich tatsächlich einen wirklich tollen Job und einen der besten Jobs, den ich mir für mich persönlich vorstellen könnte. Und das selbst nach fast 2.900 Startups, die wir mittlerweile angeschaut haben. Also bei uns hat es tatsächlich kürzlich jetzt auch mit meinem Team so einen kleinen Rückblick gemacht oder auch besonders mit Johann. 2015 im Januar angefangen, dass ich am 2. Januar mich auf meinen neuen Schreibtischstuhl gesetzt habe, den Laptop aufgeschlagen habe und nach 3D-Druck-Startups gegoogelt habe. Das war meine erste Tätigkeit vor 10 Jahren. Mittlerweile ist es auch dank eines wirklich starken Teams, das wir aufgebaut haben, natürlich deutlich professioneller, deutlich umfassender geworden. Und ich kann hier vor mir in mein Cockpit schauen und sehen, dass es tatsächlich wahrscheinlich nächsten Monat dann wirklich glatt 2.900 Startups sind, die sich mittlerweile in unserer Datenbank befinden.
Wie muss ich mir das vorstellen? 2.900 Startups, wie groß ist euer Team? Wie lange braucht ihr, um ein Startup zu sichten, einzuordnen?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich lange. Also wir sind aktuell 8 Personen in unserem Team. Von einer wunderbaren Teamassistenz über Finance, 4 Personen im Investment Management, Legal und uns Managing Partnern ist da alles dabei. Wie lange dauert es, ein Startup zu sichten? In der Regel geht es recht schnell, sage ich mal, weil wir haben im Laufe der letzten 10 Jahre nicht nur 2.900 Startups angeschaut, sondern in knapp über 20 davon investiert. Das heißt, wir haben eine Absagequote von deutlich über 99% und dementsprechend sind die meisten Absagen recht schnell gemacht, weil natürlich jetzt nicht alles so super verwertbar ist, was da reinkommt. Wenn es aber dann eine potenzielle Beteiligung ist, die wir mit einer gewissen Erfolgswahrscheinlichkeit bewerten, dann versuchen wir innerhalb von 3 bis 4 Monaten von Erstkontakt zu einer vertragsfähigen Unterschrift unterschriftsfähigen Vertrag zu kommen. Das ist ambitioniert, es gelingt uns auch nicht immer, aber allermeistens schon.
Okay, woran die Zusammenarbeit zwischen euch und den Jungunternehmen scheitert, dazu kommen wir noch. Lass uns erst noch kurz klären, wie kommt der erste Kontakt zustande? Klingeln die bei dir an der Tür?
Ja, tatsächlich kam das auch durchaus vor. Ja. Ich glaube, das erste Treffen zwischen Felix Ewald, Philipp Kramer, also den Gründern von Dimension und mir, hat an der Hochschule München auf einer Netzwerkveranstaltung stattgefunden. Das ist auch eine ganz große Quelle unseres Dealflows, einfach das persönliche Netzwerk, was wir mittlerweile aufgebaut haben über die vielen Jahrzehnte, die Veranstaltungen, auf denen wir unterwegs sind. Aber was mich mittlerweile wirklich ganz besonders stolz macht, ist, dass in der Zwischenzeit der größte Teil unseres Dealflows einfach online über unsere Bewerbungsmaske bei amventures.com/apply erfolgt. Also es war durchaus Teil der Strategie, die wir vor ein paar Jahren, als wir uns dann von diesem quasi Family Office hin zu einem richtigen, echten Venture Capital Fonds transformiert haben, auch für uns definiert hatten. Unser Ziel muss sein, eine Marke aufzubauen, die so stark ist, dass eine Person, die sich daran macht, ein 3D-Druck-Startup zu gründen, automatisch dran denkt, auch bei AM Ventures um Investment zu fragen. Okay. Und das sehen wir einfach über diese proaktiven Bewerbungen über unsere Website. Das hat wirklich funktioniert jetzt bis heute und das macht uns wirklich sehr stolz.
Okay, schön. Wo sitzen die Bewerber? Sitzen die in München? Sitzen die in Deutschland? Sitzen die in Europa oder akquiriert ihr weltweit?
Wir sitzen tatsächlich weltweit. Ne? Also wir sind schlussendlich ein technologisch fokussierter Fonds. Wir haben uns dazu entschieden, in das zu investieren, was wir kennen und verstehen und alles andere wegzulassen. Und das ist natürlich die additive Fertigung. Aber wenn man sich auf eine Technologie fokussiert, dann kann man sich es natürlich nicht leisten, gewisse Weltregionen auszuklammern. Das heißt jetzt nicht, dass wir überall investieren. Es gibt Regionen, da verstehen wir das Rechtssystem nicht, da fällt es uns schwer, kulturelle Eigenheiten zu lesen und somit zu evaluieren, ob ein Gründer ein guter Unternehmer ist. Und somit muss man jetzt nicht unbedingt überall wirklich echt mit einem Investment vor Ort sein. Aber unser Ziel ist es natürlich schon, weltweit die Bewegungen und die technologischen Entwicklungen der additiven Fertigung im Auge zu behalten. Und das kann ich durchaus jetzt mit Blick auf mein Cockpit auch sagen, dass uns das durchaus gelingt. Also wir wissen, wo die Startups gegründet werden. Und sage jetzt mal, in den westlichen Regionen der Welt verstehen wir es auch wirklich sehr, sehr gut mit Überlebenswahrscheinlichkeiten und Aktivitäts-Hotspots und den vielversprechenden Gründerzentren auf dieser Welt, wo wir überall eigentlich recht gut in Kontakt sind.
Okay, ihr habt einen technologischen Fokus, das leuchtet mir ein, das war klar. Habt ihr aber innerhalb der Technologie, innerhalb der AM-Technologie einen Fokus? Heißt, konzentriert ihr euch beispielsweise speziell auf Hardware oder auf Software, auf Materialien, auf Anwendungen? Habt ihr da einen inhaltlichen Fokus?
Ja, durchaus, aber auch angepasst an die Entwicklung unserer Industrie der letzten Jahre, natürlich auch dynamisch sich über Zeit verändernd. Ganz grundsätzlich teilen wir, wie wahrscheinlich auch jeder, der diese Branche beobachtet, unsere kleine Welt in vier verschiedene Kategorien ein. Das wäre Hardware, die Software, die Werkstoffe und die Applikationen. Wobei sich alle Kategorien seit der Gründung von AM Ventures durchaus unterschiedlich verhalten in Reichhaltigkeit und Dynamik. Das war ganz am Anfang, die ersten 5, 6 Jahre schon so, dass es primär neue Hardware-Konzepte gab, die sich bei uns vorgestellt haben. Neue Arten, irgendeinen Werkstoff, der bereits vorhanden war, zu verarbeiten. Mal schneller, mal günstiger, mal besser, meistens etwas wilder, aber durchaus immer spannend mit anzuschauen. Und dann vielleicht so den Zeitraum 2018, 2019 herum kam dann immer mehr spannende Software und auch neue Werkstoffe mit auf den Plan, sodass sich der Technologieradar etwas verändert hat. Und ich würde sagen, das muss so um das Jahr 2021 herum gewesen sein, also auch zu der Zeit, als wir dann wirklich den Fonds an den Start gebracht hatten, als dann auf einmal die Anwendungen aufgeblüht sind. Das war für uns eigentlich so der Moment, wo wir gesagt haben, so, jetzt fängt das ganze Ding an zu funktionieren. Jetzt ist AM reif und wird so langsam akzeptiert als ernstzunehmende Fertigungstechnologie. Jetzt fruchten die Ausbildungsprogramme der Universitäten und es kommen gut ausgebildete Talente auf den Markt, die verstehen, wie man für diese Technologie Anwendungen designen kann. Und darauf basierend werden jetzt immer mehr Unternehmen gegründet. Das war 2021, wie gesagt, das erste Mal der Fall, dass das für uns die größte Scouting-Kategorie war überhaupt. Und dann kurze Zeit später, vielleicht so 2 Jahre später, war es dann auch so, dass mehr als die Hälfte der Startups, die wir uns angeschaut haben, basierend auf einer Applikation gegründet wurden. Und das ist eine Applikation, ein Wärmetauscher, ein Elektromotor, Filter, Antennen, Implantate, Brillen waren natürlich auch dabei, aber wirklich sehr, sehr spannende industrielle Anwendungen. Und dieser Trend hat sich bis heute fortgeführt. Das ist weiterhin die allergrößte Kategorie und auch die wir uns am liebsten anschauen, weil die Unternehmen in der Regel mit einer soliden, stabilen Applikation am schnellsten skalieren, am klarsten ihren Wertbeitrag auch darlegen können und somit auch sehr gut investierbar sind.
Das heißt, die größte Dynamik aktuell im Anwendungs- bzw. Applikationsbereich. Du hast ein paar Beispiele genannt. Wundert mich so ein bisschen. Kann man tatsächlich ein erfolgreiches Unternehmen beispielsweise allein auf einem Wärmetauscher aufbauen?
Ja, Das kann ich definitiv so sagen. Okay. Bestes Beispiel ist da Conflux Technology aus Australien, aus der Nähe von Melbourne. Da, die haben wir Seed finanziert und das bereits im Jahr 2017, 2018. Lief anfangs gut, dann kam Corona und als kleines Startup, das in Australien sitzt, seine Produkte weltweit zu verkaufen in reiseeingeschränkten Zeiten, das war dann wirklich eine sehr schwere Phase. Und jetzt seit 2 Jahren geht da ganz extrem die Post ab und das Unternehmen verdoppelt mit einer sehr beeindruckenden Schlagzahl regelmäßig seine Umsätze. Okay. Und ist mit sehr großen und sehr, sehr spannenden Anwendungen, glücklicherweise auch außerhalb der Automobilindustrie und größtenteils außerhalb der Automobilindustrie, sehr erfolgreich am Markt unterwegs. Also ja, mit einer Anwendung kann man wirklich sehr erfolgreich Geschäft machen.
Du hast es sehr schön erklärt. Die Musik spielt aktuell in den Anwendungen, in den Applikationen. Heißt das auch, dass das für euch aktuell das interessanteste Geschäftsfeld ist? Oder investiert ihr antizyklisch?
Natürlich muss man da immer die Marktrisiken als Anleger auch berücksichtigen und die neuen Trends und Entwicklungen im Auge behalten. Aber ja, Applikationen sind mit Sicherheit unser liebstes Anlagefeld aktuell, auch weil wir natürlich in der glücklichen Situation sind, dass wir durch unser gutes Netzwerk und durch ein sehr breit vertretenes oder sehr, sehr breit angelegtes Portfolio an Unternehmen, was wir jetzt schon haben, glücklicherweise einen sehr frühen Zugang zu solchen Applikationen haben und die auch aus den Beirats- und Aufsichtsratsmandaten, die wir natürlich auch wahrnehmen bei unseren Beteiligungen, sehr früh sehen dürfen und somit auch sehr schnell bewerten dürfen.
Arno, die meisten unserer HörerInnen haben wahrscheinlich eher einen technologischen Hintergrund. Magst du bitte für alle Nicht-Kaufleute kurz erklären, wo kommt das viele Geld her, das ihr investiert?
Ja, natürlich. Musste ich auch erstmal lernen in den 10 Jahren, die ich da jetzt in diesem Bereich tätig bin. Also schlussendlich ist es so, wir sind als Fondsunternehmer und Fondsmanager und Unternehmer, die sich von einem Kreis von Anlegern Geld borgen mit einem gewissen Versprechen, das natürlich in einem gewissen Maß zu verzinsen. Und das dann mit unserem Know-how weitergeben und in kleine, junge Technologieunternehmen investieren. So funktioniert grundsätzlich jeder Wagniskapitalfonds auf dieser Welt.
Okay, da muss ich direkt reingrätschen. Ihr versprecht was, das finde ich spannend. Verrate doch mal, was ihr versprecht. Versprecht ihr eine konkrete Rendite?
Ja, natürlich. Also schlussendlich geht es da schon darum, den Anlegern zu versprechen, wenn ihr uns euer Geld anvertraut, dann machen wir da eine Verzinsung X oder Y draus. Und das machen die Wagniskapitalfonds auf in der Regel 2 verschiedene Art und Weisen. Entweder verspricht man eine jährliche Verzinsung oder ein gewisses Multiple auf das Geld nach Ablauf der Fondslaufzeit. Die ist bei uns 10 Jahre. Man kann dann nochmal unter gewissen Umständen um das ein oder andere Jahr verlängern, aber in aller Regel läuft so ein Wagniskapitalfonds für 10 Jahre. Und dann muss dieses Geld auch wieder zurückgegeben werden, je nachdem, wie man es dann eben kann und wie man es dann auch vielleicht im Vorfeld schon teilweise zurückgegeben hat. Aber das funktioniert dann so, dass man auch unter der Laufzeit, wie wir es jetzt vergangenes Jahr beispielsweise bei Cubicure gemacht hatten, Cubicure war eine Beteiligung von uns, die wir im vergangenen Jahr an Align in den USA verkauft haben. Mhm. Und dann bekommt eben jeder Investor entsprechend seines Investments dann auch wieder Geld zurück. Was dann da die konkrete Rendite ist, die wir da versprochen haben, das ist natürlich eine Abmachung zwischen unseren Investoren und uns. Ja. Aber man kann davon ausgehen, dass eine Rendite, die ein Wagniskapital einem Anleger verspricht, schon irgendwo über 15% bis hin zu 20% oder manchmal sogar auch mehr liegt, weil es ist ein Risikogeschäft und hohes Risiko verspricht hohe Rendite und dementsprechend muss man natürlich auch den Investoren mehr anbieten als jetzt bei einer Staatsanleihe,
sage ich jetzt mal. Okay, perfekt erklärt. Das war jetzt sogar deutlich konkreter, als ich es erwartet hätte. Danke dafür. Noch konkreter kannst du bestimmt werden, wenn du das Fondsvolumen bezifferst. Wie viel Geld steckt in eurem Fonds? Wie viel habt ihr zur Verfügung?
Ja, da kann ich sehr konkret werden. Das ist, kann ich mir auch gut merken, weil das eine wunderschön glatte Zahl ist. Das sind 100 Millionen Euro, die wir gerade insgesamt verwalten. Die kommen von etwas über 30 Investoren oder knapp 35 Investoren. Da ist natürlich auch die Familie Langer mit einem ordentlichen Anteil dabei, für die wir das anfangs betrieben haben. Da sind aber auch andere Investoren aus unserer Branche dabei. Also es gibt auch weitere Unternehmen, die nicht nur unsere Tätigkeit am Markt da schätzen, sondern auch die Daten, die wir natürlich generieren und die Einblicke, die wir unseren Investoren dann auch exklusiv zur Verfügung stellen. Und so haben sich schon jetzt primär europäische Familien dann dazu entschlossen, insgesamt uns 100 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, die wir verwalten und in unsere Startups investieren.
Okay, 100 Millionen ist ja erstmal eine ganz schöne Stange Geld, kann man eine ganze Menge mit investieren. Deshalb die Frage, investiert ihr immer alleine oder holt ihr euch noch Co-Investoren mit an Bord?
Ja, also man kann eine ganze Menge mit 100 Millionen machen, wenn du dir vor Augen hältst, dass wir jetzt gute 20 Unternehmen finanziert haben bislang, dann bleiben da im Schnitt 5 Millionen pro Unternehmen übrig. Dann gibt es ja noch Gebühren und Management-Fee und asymmetrische Verteilung. Also schlussendlich pro Unternehmen ist dann da gar nicht so extrem viel, wenn man mal wirklich ins Detail schaut. Zumindest nicht ausreichend, um ein hardware-lastiges Technologieunternehmen von null bis zu Break-Even hin zu finanzieren. Sprich, es benötigt natürlich immer Co-Investoren, über die freuen wir uns auch. Und da sind wir auch in einem gewissen Maß stolz drauf, dass wir da wirklich sehr, sehr beeindruckende Co-Investoren für unser Portfolio gewinnen konnten. Das sind beispielsweise ein Matterway von Unternehmertum Venture Capital hier aus München. Das ist natürlich der HTGF, das sind große Fonds aus dem Silicon Valley. Da ist aber auch ein Trumpf dabei oder die NBW. Die sich in verschiedenen unserer Beteiligungen da mit uns engagieren. Und über sowas freuen wir uns natürlich, weil da nicht nur unser Netzwerk wächst, sondern auch die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens. Und das sind ja in der Regel auch wirklich sehr kompetente Mitinvestoren, die da auch in aller Regel nicht nur Geld abladen und dann wieder ihres Weges ziehen, sondern allesamt, die ich jetzt da erwähnt habe, sind sehr engagierte Investoren, die dann gemeinsam mit uns sich in den Beiräten und Aufsichtsräten und Verwaltungsräten dieser Unternehmen engagieren und mit Rat und Tat da zur Seite stehen.
Genau, das sind sehr namhafte und sehr finanzstarke Partner, die ihr da habt. Darf ich daraus schließen, dass euer Fonds noch nicht erschöpft ist? Das heißt, als ihr Unternehmen das Geld sucht, darf ich dich noch anschreiben?
Ja, das auf jeden Fall. Wir sind schon durchaus reif und haben jetzt schon einiges an Mitteln allokiert. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt aktuell ein Portfolio von 16 Unternehmen und reservieren da natürlich auch Mittel, um diesen Bestand auch weiter zu finanzieren, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Das heißt, wir sind da jetzt, man nennt es so schön, nicht mehr so trigger-happy wie noch ganz am Anfang und werden da immer selektiver. Aber ja, durchaus sind wir noch sehr offen für neue Beteiligungen und sind jetzt auch gerade wieder mitten in der Due Diligence für eine sehr spannende Beteiligung, die jetzt auch dann hoffentlich in den nächsten Wochen da dann wirklich zur Umsetzung kommt.
Für alle Nicht-Kaufleute, erkläre bitte kurz Due Diligence.
Ja, Due Diligence, das ist der Prozess, bei dem man dann, wenn man sich auf gewisse Investmentrahmenbedingungen mal grundsätzlich geeinigt hat, in einem sogenannten Termsheet, um dann schlussendlich wirklich einen Vertrag aufzusetzen, zu unterzeichnen und dann wirklich auch viele Millionen oder einige Millionen in ein Unternehmen auszuschütten, müssen wir als Investoren, als Kapitalverwalter natürlich unserer Verantwortung gerecht werden und dieses Unternehmen wirklich enorm durchleuchten. Das sind nicht nur Background-Checks bei Gründern und Prüfung der Validität von IP und sonstigem Know-how, sondern auch wirklich bisherige Kapitalstruktur, Verträge, Dokumentation, die komplette Infrastruktur eines Unternehmens, die muss überprüft werden und durchleuchtet werden, damit man sich auch sicher ist, dass dieses Investment, was man da tätigt, auch verantwortlich eingesetzt wird und von uns da auch so getätigt werden kann. Und darauf verlassen sich unsere Investoren und dementsprechend müssen wir da auch sehr, sehr ernsthaft und verantwortungsvoll umgehen und diesen Prozess sehr intensiv durchführen.
Verstehe, dich durchleuchten ist ein sehr gutes Stichwort. Wonach genau oder worauf genau achtet ihr, vor allen Dingen aus technologischer Sicht? Was sind die Must-Haves, was sind die No-Gos?
Diese Kriterien, die ändern sich natürlich auch. Je mehr Erfahrung man macht über die Jahre hinweg, desto mehr lernt man dazu, gut und schlecht. Desto sorgfältiger wird man da tatsächlich auch in der Auswahl des Unternehmens und ganz besonders des Unternehmers. Also grundsätzlich kann man sagen, gerade wenn man so wie wir sehr, sehr frühphasig in ein Unternehmen oder schlussendlich in ein Team investiert, das waren tatsächlich auch schon 3 Ingenieure und ein paar Folien PowerPoint und ein paar Reiter in Excel. Und dann ist man mit diesen Leuten zum Notar gegangen, um gemeinsam mit ihnen ihr erstes Unternehmen zu gründen. Sprich, wir müssen erstmal evaluieren, ob diese Gründer, diese Ingenieure gute Unternehmer sind. Und das müssen wir herausfinden, bevor die selber wissen, ob sie wirklich gute Unternehmer sind. Also da gehört schon einiges an Menschenkenntnis und an Aufwand dazu, um da eine gute Entscheidung treffen zu können. Das ist mit Sicherheit der allererste Punkt. Vertrauen in Menschen und in deren Fähigkeiten, ein Team aufzubauen und das Geschäft auch zu skalieren. Und technologisch ist es natürlich auch wichtig, sich anzuschauen, gibt's da gute Gründe, warum diese Technologie jetzt besser ist als was bisher am Markt da ist, und ist diese Position auch abgesichert, sprich durch Patente und sonstiges Intellectual Property. Da achten wir natürlich schon sehr, sehr stark drauf und haben da glücklicherweise natürlich auch ein gutes Netzwerk an technischen Experten, jetzt nicht nur mein Team selbst und ganz besonders der Johann Oberhofer, sondern auch einfach aus unserem Hintergrund und aus unserer Vergangenheit dürfen wir da auch mit ganz vielen vertrauensvollen und hochkompetenten Menschen aus verschiedenen Industrien arbeiten, um da das gerade die IP-Basis eines Unternehmens zu evaluieren. Und dann schlussendlich, das Letzte ist natürlich auch, wie planen die Unternehmer mit diesem IP dann umzugehen und ihr Produkt zum einen zügig an den Markt zu bringen und dann auch so an den Markt zu bringen, dass es über Zeit und hoffentlich auch bald mehr Geld abwirft, als man reinsteckt. Das ist das fundamentale Prinzip eines Unternehmens. Es muss mehr Geld verdienen, als es ausgibt. Das haben traurigerweise nicht immer alle verstanden. Aber das ist natürlich das große Prinzip. Und dementsprechend prüft man natürlich auch das Geschäftsmodell eines Unternehmens. Das heißt nicht, dass es von Anfang an super funktionieren muss oder super durchdacht sein muss, weil in meiner Erfahrung ist es so, dass kein einziges Unternehmen erfolgreich wird mit der allerersten Idee, die die haben, sondern ein Unternehmen dreht seinen Ansatz in der Regel über Zeit immer, wenn der Markt einfach nach was anderem fragt. Aber so ein sogenanntes Pitch-Deck und ein Businessplan, der hilft uns einfach zu erklären, wie ein Gründerteam denkt, wie die sich strukturieren und wie die Welt sehen. Daher sind diese Dokumente extrem wichtig, um dieses Investment für uns vernünftig zu evaluieren.
Okay, mal angenommen, ich habe eure Due Diligence, ich habe euer Screening überstanden. Ich zähle zu den weniger als 1% der glücklichen Unternehmen, die von euch unterstützt werden. Ich kriege also Kapital von euch. Was kriege ich noch von euch? Wie oft seid ihr vielleicht sogar in meinem Unternehmen?
Das kommt ganz drauf an, wo du sitzt. Also nach Australien kann ich jetzt nicht so oft kommen wie nach München. Daher kann man da so pauschal gar keine gute Antwort drauf geben. Aber der Austausch findet definitiv mindestens quartärlich oder in der Regel auch monatlich statt. Also wir haben quartalsweise Board-Meetings. In der Regel gibt's Gesellschafterversammlungen oder Beiratsversammlungen, die quartalsweise stattfinden. Und so das Unternehmen nicht in den USA oder in Australien sitzt, nehmen wir da auch in persona vor Ort teil. und monatlich mindestens einen sogenannten Reporting Call, wo unmittelbar nachdem die neuesten Zahlen berichtet wurden, die dann auch besprochen werden und man sich zu den, sag mal, heißen Themen austauscht. Ich habe dann mit den meisten Gründern, die ich direkt betreue, auch noch einen zweiwöchentlichen Surefix, wo man sich einfach auch über die Herausforderungen des Unternehmertums und der Personalführung auch gerne mal austauscht. Also Themen, die man jetzt nicht unbedingt in einem Board wirklich breittreten muss vor allen anderen, sondern da gibt es wirklich auch einen tollen Austausch auf privater Ebene. Und dann haben wir noch diverse themenspezifische Austauschpunkte unterm Jahr, wo man die Gründer zusammenholt. Jetzt beispielsweise im kommenden Monat haben wir mal so ein mit der Professor Welpe von der TU München einen Deep Dive zum Thema angewandte AI im Unternehmenskontext, zu dem wir jetzt alle unsere Gründer eingeladen haben, an diesem Workshop teilzunehmen. Wir haben unser sogenanntes Family Gathering am Spitzingsee Ende September. Da kommen alle Gründer und alle Fondsinvestoren zusammen für einige Tage und workshoppen und tauschen sich aus.
Okay.
Also es gibt sehr vielen Austausch.
Habe ich verstanden. Mit Blick auf die Uhr muss ich so ein bisschen aufs Tempo drücken.
Natürlich.
Ich sehe tatsächlich, dass ihr euch intensiv um eure, ich sag mal, Schützlinge kümmert. Und das geht es nicht nur um wirtschaftliche Fragen, sondern ihr leistet auch technologische Beratung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Nicht nur wir als Team, sondern wie gesagt auch Experten aus unserem Umfeld. Das sind teilweise technische Experten. Da haben wir ein, zwei Leute auf der Operations-Seite, die schon sehr erfolgreich Unternehmen mit aufgebaut haben, die jetzt als Berater auch im Portfolio unterwegs sind und da helfen, einfach Supply Chain und Operations-Themen zu lösen. Aber auch durchaus dann entweder Mitgründer oder Mitgeschäftsführer zu finden, die wir bei uns irgendwo im Netzwerk haben, die wir dann unseren Unternehmern damit an die Seite stellen, wenn es dann passt. Also da ist wirklich ein sehr intensiver, reger Austausch.
Arno, jetzt kommen schwierige Fragen. Ich sage es direkt und ich will konkrete Antworten. Was waren deine bisher besten Investments, gemessen an technologischem Impact oder gemessen an Rendite? Woran, an welchem Unternehmen hattest du richtig Spaß? Und du darfst bitte gerne Namen nennen.
Ja, also, ich sag mal, beste Investments bei einem Fonds, der noch eigentlich mitten in der Investitionsphase ist und noch nicht so stark im Divestment, das ist natürlich etwas schwer zu bemessen. Nichtsdestotrotz, wir hatten einen wirklich guten Exit mit einem sehr, sehr tollen Gründerteam, um den Robert Gmeiner und den Jürgen Stampfel, als wir Cubicure an Align verkauft haben in die USA. Das war natürlich ein wirklich toller Erfolg. Was aber auch schade war, sich dann von so einem Gründerteam zu trennen, weil das mit den beiden Herren wirklich großen Spaß gemacht hat. Aber glücklicherweise ist man da noch in einem echt guten Kontakt. Und dann gibt es noch andere Unternehmen, die nach wie vor im Portfolio sind. Ich habe Conflux bereits erwähnt, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job machen mit ihrer Wärmetauscher-Applikation. In Dresden sitzt Additive Drives, Jakob Jung, Axel Helm und Philipp Arnold, die Gründer eines Startups, das ganz spektakuläre Elektromotoren baut und da die Elektromobilität nochmal revolutioniert. Das macht unglaublich Spaß, mit diesen wirklich hervorragenden Unternehmern zusammenzuarbeiten und dabei zu sehen, wie da in Deutschland extrem beeindruckende Hochtechnologie entwickelt wird und dass es auch bei uns noch richtig gutes Unternehmertum und richtig gute Unternehmen in Deutschland gibt, die sehr schön Wagniskapital finanzierbar sind.
Okay, soll mir reichen. Zum technologischen Hintergrund ganz kurz der Hinweis: über Cubicure, Additive Drives und Conflux habe ich jeweils schon berichtet. Links stelle ich gerne in die Shownotes ein. Das war konkret genug. Jetzt wird es aber noch schwieriger, lieber Arno. Welche Investments bereust du im Nachhinein am meisten? Auch welche Investments, die du nicht gemacht hast, bereust du?
Das ist eine gute Frage. Natürlich kann man jetzt sagen, man bereut Investments, die man dann irgendwann mal abschreiben muss. Wir haben letztes Jahr Sintratec verloren. Das war ein schwerer Schlag, weil auch das ein wirklich gutes Gründerteam war und ich sehr gerne mit denen gearbeitet habe. Ich bereue aber das Investment nicht, weil es zu der Zeit, als wir investiert haben, einfach genau das Richtige war. Eine gute Entscheidung und ein gutes Team, und das hätte genauso gut gehen können. Es gibt schon ein paar Investments, die ich nicht gemacht habe, die ich bereue. Und da eins ganz speziell zu nennen, das ist Domain Fluid. Domain, der Gründer ist Marcus Pond aus England. Die machen hydraulische Ventile. Also tatsächlich eigentlich eine ganz langweilige Anwendung, aber es ist eine Anwendung, bei der die additive Fertigung par excellence zeigt, wie sie Wert schöpfen kann. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Das Schöne ist, ich bin immer noch in sehr guten Kontakt und mittlerweile fast freundschaftlich verbunden mit dem Markus und habe da immer ein Auge drauf. Aber tatsächlich, das hätte ich wirklich sehr gerne gemacht, weil es natürlich auch eine Anwendung ist, die zeigt, wo additive Fertigung ganz spektakulär Wert liefern kann, wie eben auch bei einem Conflux-Wärmetauscher oder bei einer Staudrucksonde von Vectorflow beispielsweise.
Okay, das war konkret genug. Danke dafür, lieber Arno. Damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Lass uns doch bitte so ein bisschen was erfahren von dem privaten Arno Held. Frage lautet, nutzt du auch privat einen 3D-Drucker?
Ja, natürlich.
Wozu?
Tatsächlich bin ich gerade in der Neubeschaffung. Ich hatte einen Prusa Mark III. Der ist mir jetzt aber in den letzten Tagen tatsächlich erst hops gegangen. Und das ist jetzt mittlerweile so oft passiert, dass ich den auch nicht mehr reparieren möchte. Aktuell schaue ich mir tatsächlich ein Bamboo Lab an, bin noch etwas unentschieden, welchen ich mir da genau hole, aber es wird wahrscheinlich schon irgendwas aus dem Produktportfolio sein. Und verwenden von Geburtstagsgeschenken zu Blumentöpfen. Jetzt kürzlich habe ich Schlagzeugstockhalterung für Drumstickhalterung fürs Schlagzeug meines Sohnes gebaut. Ich bin sehr leidenschaftlicher Fahrradfahrer und habe auch schon Tachohalterung für meine Fahrräder aus dem Drucker geholt. Also ganz, ganz vielfältig, was einem so alles den ganzen Tag als Ingenieur eben einfällt, was man in der Werkstatt oder in der Küche benötigen kann.
Das heißt, das entsprechende Konstruktions-Know-how bringst du auch mit?
Ja, ich gehe davon aus, also ein bisschen was ist noch übrig geblieben. Und wenn man dann doch irgendwann ans Ende seines Lateins stößt, dann kennt man doch immer jemanden, der dann einem auch wieder helfen kann bei der nächsten Herausforderung.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du mal ganz spontan oder denk mal drüber nach, welches AM-Bauteil fällt dir ein, wenn du darüber nachdenkst, welches hatte den maximalen Impact? Welches Bauteil, denkst du, hat die Welt am meisten bewegt?
Also in der Masse ist es mit Sicherheit, sind es mit Sicherheit bis heute diese Dental Aligners. Das beeindruckt mich bis heute, dass damit AM-Technologie weltweit oder einem Unternehmen 1 Million Teile pro Tag entstehen. Und das weiß eigentlich kaum jemand. Ich weiß auch, dass GE-Technologie bei Stryker eingesetzt wird und da eine dreistellige Anzahl von Maschinen, Hüftimplantate produziert und über 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaftet. Das sind Beispiele, die sind wirklich spektakulär und zeigen, wo AM da bereits was macht und Impact hat. Derzeit beeindruckt mich mit am meisten die keramischen Filter von Evolve, die Lithium aus Geothermalquellen ernten können und Wasser entsalzen können, ohne dass sie sich sofort zusetzen oder zu schnell kaputt gehen wie Zellstofffilter. Das kann ich jedem empfehlen, sich da Evolve mal anzuschauen und diese beeindruckenden Anwendungen, die dazu beitragen, dass unser Planet ein bisschen sauberer und dekarbonisierter wird, als er das noch in den letzten Jahren war. Da schaut man wirklich gerne zu.
Okay. Arno, vielen Dank. Das war ein offenes, das war ein freundliches, das war vor allen Dingen ein sehr informatives Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, danke dir, Stefan. Es hat mir auch ganz großen Spaß gemacht und würde auch gerne jeden, der hier zuhört, noch gerne dazu ermutigen, jede Idee gerne bei uns abzuliefern. Wir, selbst wenn wir nicht unbedingt sofort investieren, wir haben immer ein offenes Ohr und geben gerne Rat, weil es unsere große Mission und auch unsere felsenfeste Überzeugung ist, dass AM diesen Menschen zu einem besseren Ort macht, und da helfen wir auch gerne tatkräftig mit.
Das perfekte Schlusswort. Danke dafür. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 99. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und so weiter. Und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Wir erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, und direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche, sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Damit erhalten Sie tagesaktuelle News, genauso wie ausführliche Hintergrundbeiträge aus der spannenden Welt der Technik. Für unsere Hörerinnen gibt es exklusiv ein kostenfreies Probeabo für 4 Wochen. Das Angebot finden Sie in den Shownotes. Ich sage es hier ganz kurz: www.vdi-nachrichten.com/4 daran geschrieben WO, 4WO. Heute habe ich noch ein weiteres kleines Angebot für Sie. Wie wäre es denn mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal in die Shownotes oder eben, ich sage es auch hier nochmal, unter www.ingenieur.de/Con-Ausgabe-Gratis. In einem Wort. Con wie Konstruktion, Ausgabe-Gratis, Con-Ausgabe-Gratis. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.